Roboter, autonome Fahrzeuge, künstliche Intelligenz. Schon in den kommenden 5 bis 10 Jahren wird es, vor allem im Dienstleistungssektor, einen regelrechten Boom geben. Nicht nur autonome Autos, auch öffentliche Verkehrsmittel wie die geplante U5 in Wien, die keinen Fahrer mehr haben wird, werden das Stadt- und Gesellschaftsbild neu prägen. Eine Zukunft, die bei manchen wohl auch ein mulmiges Gefühl auslöst. Und das nicht erst jetzt. Schon seit den 70er Jahren begleiten uns Ängste, so Ayad Alani. Er ist Forscher am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass jetzt eine Reihe von Studien publiziert wurden, wo sehr umfangreiche Einsparungszahlen kursieren, zwischen 66% weniger Jobs oder zwischen 9%, und dazwischen kann man sich irgendwie aussuchen. Aber ich glaube, was die Menschen spüren ist, der Roboter war ja immer gebaut, um den Menschen zu ersetzen. Man hätte den Roboter auch anders bauen können, man hätte ihn ja so bauen können, dass er den Menschen unterstützt. Aber diese Entscheidung hat man in den 40er, 50er Jahren getroffen, als man Sorge hatte, dass die potenziell widerständige Arbeiterschaft nicht das tut, was man will. Und deswegen war einer der Gründerväter, zum Beispiel von Silicon Valley, der Meinung, dass man die Arbeiterschaft eigentlich durch einen Roboter ersetzen muss.
Natürlich schienen die ersten Roboter keine große Konkurrenz für Menschen darzustellen. Ihre Konstruktion war einfach und nachvollziehbar. Lange Zeit machte ihre Entwicklung auch kaum Fortschritte. Roboter waren teuer, ungelenkig und konnten mit unserer, von Science Fiction, Film und Literatur geprägter Vorstellung nicht mithalten.
Aber jetzt bekommt man doch einen Eindruck davon, dass gerade im Produktionsbereich Roboter immer mehr Fuß fassen. Und nachdem der Roboter immer der Konkurrent des Menschen war, scheint es nur so zu sein, als ob der Wettbewerb entschieden ist. Und die Frage, die sich nur für das Individuum stellt, was passiert jetzt mit mir? Und auf diese Frage wissen ja weder Politiker noch Wissenschaftler eine Antwort. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine der wenigen Situationen in der Menschheitsgeschichte, wo es auch keine Ideologien mehr gibt, die einem Halt geben. Also vorher, wenn man Linker war, hat man ja auf die klassenfreie Gesellschaft gehofft. War man Konservativer, ging man davon aus, dass irgendwann durch den Trickle-Down alle Menschen glücklich werden, wenn man nur den Markt walten lässt. Aber beide Seiten haben keine Ideen mehr, wie man eine Gesellschaft konstruiert, wie man sie steuert, wie man in so einer Gesellschaft lebt, die mit weniger Arbeit oder einer anderen Art von Arbeit auskommt.
Ungelöst ist etwa, wer das Geld verdient, das wir ausgeben sollen, um Produkte, die von Maschinen produziert werden, zu kaufen. Noch ist auch nicht absehbar, welche neuen Arbeitsformen entstehen oder welche Ausbildungen künftig gefragt sind. Diese Fragen bilden nur die Spitze des digitalen Eisbergs. Eventuell finden wir uns in einer Gesellschaft wieder, in der Roboter einen Großteil der Arbeiten erledigen und einen Gewinn erwirtschaften, der unser Basiseinkommen finanziert. Die Menschen widmen sich dann nur noch den Dingen, die sie wirklich machen wollen. Eine für viele Menschen wohl erstrebenswerte Entwicklung, die aber nur durch eine Reihe von Konflikten möglich wäre, so Alani.
Weil wir es mit Unruhen zu tun bekommen werden, die Menschen werden sich wehren. Das sehen wir heute schon, sie wehren sich gegen andere fremde Menschen, wo man befürchtet, dass es hier einen Zuzug in die Sozialsysteme geben wird. Sie werden sich vielleicht früher oder später auch gegen die Roboter wehren. Also die Tradition, sich gegen Maschinen zu wehren, ist eine sehr gewachsene. Und es gibt ja durchaus auch Science-Fiction-Autoren, etwa wie Isaac Asimov, der nebenher Wissenschaftler war, der meint, dass die Menschheit wahrscheinlich nur existieren wird, wenn sie Roboter verbieten wird.
Sprich, egal wohin uns die Reise in die Roboterzukunft führt, sie geht unweigerlich auch mit Auseinandersetzungen einher. Für Alani könnten diese darin gipfeln, dass Nationalstaaten in kleinere Teile zerfallen, weil sich Menschen anders zusammenschließen wollen. Nämlich so, wie sie es in sozialen Netzwerken bereits praktizieren. Gemäß ihren Leidenschaften, Interessen oder Ethnien. Eine Tendenz, die an Orten wie Berlin oder dem Silicon Valley bereits gelebt wird.
Ja, und deshalb wird wahrscheinlich, und das wird der Konflikt sein, der uns als nächstes treffen wird, auch die ganze Diskussion um das Grundeinkommen zunächst auch zu ethnischen Spannungen führen, weil natürlich die Frage entstehen wird, wer gehört jetzt hier zu meinem Stamm? Ja, wer da dazugehört, hat Berechtigung, an das Geld zu kommen, wer nicht Teil des Stammes ist, der eben nicht.
Um den Herausforderungen Herr zu werden, braucht es Transparenz, klare Regeln, wo Roboter Sinn machen, den Mut, sich auch negativen Fragen ausführlich zu widmen, sowie Optimismus. Das zumindest ist der Zugang der Niederlande, erzählt Rini van Est. Er ist Forscher am Rathenau-Institut in Holland. Die Zukunft wird dort schon länger einfach als Robot Society, also Robotergesellschaft, bezeichnet. Letztes Jahr erarbeitete Van Est im Auftrag des Parlaments, wie Roboter die menschliche Arbeit und das gesellschaftliche Zusammenspiel verändern werden.
So very important questions of course is okay, will it deliver new jobs?
Eine wichtige Frage war, ob neue Jobs geschaffen werden, ob alte Arbeitsmodelle erhalten bleiben oder sich auflösen und natürlich ethische Fragen, die gemeinsam mit Robotern und künstlicher Intelligenz Einzug halten. Zum Beispiel, wollen wir, dass sich Roboter um die Kindererziehung kümmern oder die Altenpflege? Und wenn wir diese Zukunft gestalten, wie vermitteln wir Menschen eine Vision dieser neuen Robotergesellschaft, sodass es auch Sinn macht, in dieser neuen Gesellschaftsform leben zu wollen?
How do we make the robot society as a kind of attractive image, an attractive vision for people?
Ausgangspunkt bildete eine Studie der Forscher Carl Frey und Michael Osborne aus dem Jahr 2013. Nach ihrer Einschätzung arbeiten derzeit 47% der Beschäftigten der USA in Berufen, die in den nächsten 10 bis 20 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit automatisiert werden können. Ein Schreckensszenario, würden demnach doch fast die Hälfte aller Beschäftigten durch Roboter ersetzt. Doch solche Zukunftsskizzen sollen, so Van Est, nicht in einer Schreckstarre enden, sondern als Diskussionsgrundlage dienen.
You often see that a discussion starts with dystopian images.
Diskussionen können mit Dystopien beginnen, müssen sich aber weiterentwickeln. In den Niederlanden haben wir die Diskussion, dass Roboter uns Jobs wegnehmen, schon hinter uns gelassen. Es geht vielmehr um die Frage, was für eine Robotergesellschaft wollen wir? Hier ist der Austausch mit anderen Ländern und ihren Erfahrungen sehr wichtig, denn die Riesenherausforderung besteht darin, diese Robotergesellschaft auch menschenfreundlich zu gestalten.
The biggest challenge is, how do we make this robot society a human-friendly robot society?
Das Wort menschenfreundlich impliziert bereits, wo die Herausforderungen liegen. Momentan gilt das fragwürdige Mantra, dass wir uns an die Maschinen anpassen müssen, damit die Roboter optimal funktionieren. Das beginnt schon bei einem kleinen Staubsaugerroboter, der seinen Dienst nur erfüllen kann, wenn es keine zu großen Hindernisse gibt. Es braucht für Van Est klare Richtlinien, wie weit wir uns künftig an Maschinen anpassen wollen, respektive welche gesellschaftlichen Bereiche künftig auch digitale Sperrzonen sein sollen.
So we rationalized the factory, meaning we made it more efficient by using robots.
Roboter haben es der Industrie ermöglicht, noch effizienter zu werden. Jetzt halten Roboter Einzug in die Gesellschaft, wo ebenfalls eine Rationalisierung stattfindet. Big Data, Roboter und künstliche Intelligenz sollen nun die Gesellschaft effizienter werden lassen. Und das in äußerst sensiblen Bereichen. Wir sprechen von Effizienz in der Bildung, in der Pflege, im Töten von Menschen. Um es frei nach Max Weber zu formulieren, wir müssen aufpassen, dass diese Rationalisierung nicht irrational und letztendlich unmenschlich wird.
But there is this iron cage, these negative aspects that rationalization leads to dehumanization.
Der eiserne Käfig, die berühmte Metapher des deutschen Soziologen und Sozialökonoms Max Weber, beschreibt die Folgen des stetig wachsenden Erwerbstriebs im Kapitalismus. Ein Individuum ist demnach in einem eisernen Käfig eingesperrt, in dem die materiellen Güter immer gewichtiger werden und letztendlich zwangsläufig Macht über die Menschen erlangen. Für Van Est hat sich dieses Bild gewandelt.
So it's very important, I say,
wir haben keinen eisernen Käfig, sondern einen digitalen Käfig. Und dessen müssen wir uns bewusst sein und die Menschlichkeit in unserer Gesellschaft erhalten.
We should find out how to keep our society human-friendly.
Im künftigen Miteinander mit Maschinen gibt es kein Gut oder Böse. Es gibt Maßstäbe und Richtlinien, die wir gesamtgesellschaftlich definieren müssen, um sicherzustellen, dass soziale Strukturen, die wir als positiv erachten, erhalten bleiben. Ansonsten könnten sie schneller als uns bewusst ist verschwinden, beziehungsweise in neue Gesellschaftsformen übergehen, was nicht zwangsläufig negativ sein muss, aber Entscheidungen braucht. Denn fest steht, die Digitalisierung fordert die Demokratie, wie wir sie heute kennen, in ihren Grundfesten heraus, so Ayad Al-Ani, Forscher am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin.
Zum einen können wir jetzt ohne irgendjemand um Erlaubnis fragen, mit anderen Leuten eine Kollaboration eingehen. Das ging bis vor ein paar Jahren noch nicht. Also wir mussten ja immer jemanden fragen, wir mussten Parteien fragen, wir mussten Vereine fragen, wir mussten Medien fragen. Und heute können wir mit jedem auf der Welt eine Gruppe bilden, ein Projekt aufsetzen, politische Meinungen gemeinsam entwickeln, politische Standpunkte entwickeln, politische Lösungen entwickeln. Und dann kommt man drauf, dass die Demokratie, so wie wir sie heute kennen, ja eigentlich so konstruiert ist, dass sie ja nicht die Einzelmeinung aggregiert und dann sagt, so und so viele Leute wollen etwas und das ist dann die Meinung der Mehrheit, sondern sie funktioniert ja andersherum. Sie funktioniert so, dass gewählte Vertreter eine Meinung vorgeben und diese Meinung, diesen General Will, Volonté Générale, zur Wahl stellen. Also man kann wählen zwischen dem einen Programm oder dem anderen Programm. Das ist aber ein ganz anderes Konstrukt. Das eine ist bottom-up und das andere ist top-down. Und man kommt dann drauf, wenn man das weiterdenkt, dass wir eigentlich in der Menschheitsgeschichte noch sehr, sehr wenig Erfahrungen haben, wie man die Meinung vieler aggregieren kann.
Programme, die sich in unseren Webbrowser einnisten und unser Verhalten studieren, Cookies, die unsere Gewohnheiten abfragen, Tracker, die messen, wie lange wir welche Websites aufrufen und allen voran Algorithmen, die auch unser zukünftiges Verhalten berechnen. Maschinelle Lösungen wie diese leisten bereits jetzt einen zusätzlichen Beitrag, Menschen in Schubladen zu stecken, aus denen ein Entkommen fast unmöglich ist.
Das heißt, wenn Sie sich in einem Portal ein Buch kaufen wollen, sagt der Algorithmus automatisch, Leute, so wie du, haben dieses Buch gekauft, haben aber auch andere Bücher gekauft. Das heißt, im Hintergrund errechnet das System, dass es andere Leute gibt, die eine ähnliche Präferenz haben wie Sie. Und Sie wissen nicht einmal, was das für Leute sind und Sie wissen auch gar nicht, wie dieser Algorithmus konstruiert ist. Das heißt, Sie werden pausenlos von Systemen einer bestimmten Community zugeordnet. Und auch das ist ein Widerspruch. Also wie komme ich aus dieser Zuordnung wieder raus? Habe ich da überhaupt eine Möglichkeit?
Das nächstgrößere Problem, das mit der Vermessung des Menschen durch Maschinen einhergeht, ist für Alani bereits am Weg, nämlich lernende Maschinen. Wenn Computer im Zugang des Machine Learning selbst anfangen, Algorithmen zu schreiben und sich also ein Stück weit selbst programmieren, ist der menschliche Kontrollverlust quasi vorprogrammiert.
Wir sind ja Teil dieser Maschinerie geworden. Das heißt, wir alle produzieren ja weiterhin Daten, wir alle verwenden diese Daten und wir alle reichern diese Daten weiterhin an. Das heißt, wenn wir diese Maschinerie kritisieren, kritisieren wir auch ja immer uns, was die Sache extrem schwer macht. Und es gibt ja kaum mehr jemand, der außerhalb dieser Maschinerie stehen kann. Das macht die Sache sehr, sehr, sehr schwierig und auch politische Gegenbewegungen so schwierig, ja, weil dieses Versprechen der Bequemlichkeit und das Versprechen, ein besseres Leben zu haben, die sind ja auch nicht von der Hand zu weisen.
Für Al-Ani steht und fällt unsere digitale Zukunft also mit der Frage, wie und in welcher Gesellschaft wollen wir künftig leben?
Und das ist eigentlich heute relativ unklar. Wir wissen nur, dass es wahrscheinlich der Nationalstaat, so wie es heute ist, nicht sein wird. Es werden auch die demokratischen Prozesse, so wie wir sie heute kennen, nicht mehr alleine das glückselig machende Ding sein, sondern die werden wahrscheinlich angereichert auch durch andere basisdemokratische Wurzeln, durch Algorithmen, durch Robotertätigkeiten. Aber diese Zukunftsprognose ist ja eine Gleichung mit sehr vielen Variablen und wir sind momentan nicht in der Lage, diese Variablen zu bestimmen, so dass jeder von uns eigentlich ein kleiner Utopist sein muss.